Seit Monaten beherrscht ein neuartiges Virus die Schlagzeilen. Corona. Das hat nun auch Auswirkungen auf unseren Alltag. Österreich wird auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Geschäfte sperren zu, Restaurants schließen. Ich spreche heute mit unserem Leiter des Wissenschaftsressorts, Gerhard Schwieschei, über die aktuellen Entwicklungen.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Herzlich willkommen beim Podcast Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Sabrina Glas und ich darf heute an dieser Stelle für meinen Kollegen Marian Smetana übernehmen und an meiner Seite unseren Leiter des Wissenschaftsressorts Gerhard Schwieschei begrüßen. Momentan ist die Produktion noch im vollen Gange, also ich bitte etwaige Hintergrundgeräusche und Telefonate von Kollegen zu entschuldigen. Herzlich willkommen, Gerhard. Schön, dass du dir heute kurz die Zeit für dieses Interview nimmst.
Servus, hallo.
Gerhard, die Regierung hat ihre Maßnahmen heute weiter verschärft. Restaurants schließen um 15 Uhr. Der Handel wird weitestgehend eingestellt. Wie bewertest du die aktuellen Maßnahmen der Regierung, das soziale Leben derzeit auf ein Minimum herunterzufahren?
Es gibt keine wirkliche Alternative derzeit dazu. Alle Berechnungen der Epidemiologen und auch die Erfahrungen aus Italien zeigen, dass die Infektionsrate mal ein bestimmtes Niveau erreicht hat, sich quasi alle zwei Tage die Zahl der Infizierten verdoppelt und dann kann man sich ausrechnen, dass es bei uns maximal 1 bis 2 Wochen dauert, bis wir italienische Verhältnisse haben. Und wenn die Kurve zu steil ansteigt, die Spitäler nicht in der Lage sind, die Zahl der Schwererkrankten zu behandeln. Und deshalb muss man versuchen, die Infektionsrate in der Bevölkerung möglichst gering zu halten oder dass der Anstieg der Infektionsrate, der ohnehin unvermeidbar ist, nicht steil nach oben zeigt, sondern langsam ansteigt.
Deshalb auch diese so harten Maßnahmen sozusagen.
Ja. Und man wird sehen, wie sich in den nächsten Tagen und in der kommenden Woche die Infektionsraten entwickeln. Wenn sie erfolgreich sind, wird man nicht weiter an der nächsten Schraube drehen, an der Schraube drehen müssen. Sind sie nicht erfolgreich, muss man sich auf weitere Verschärfungen einstellen. Aber eines wird immer garantiert sein, alle Einrichtungen, alle Unternehmen, alle Handelsketten, alle Einkaufshäuser, wo man sich mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und so weiter versorgen kann, die für die Grundversorgung, für die tägliche Grundversorgung wichtig sind, die wird es auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen geben.
Das hat der Herr Bundeskanzler ja heute auch bestätigt, dass diese Lebensmittelläden offen bleiben werden. Dennoch beobachtet man derzeit viele Hamsterkäufe. Klopapier sucht man in den Regalen vergeblich. Welche Kettenreaktion geht denn da in uns Menschen in Gang, wenn wir die Maßnahmen der Regierung hören? Was sagen denn die Psychologen darüber?
In den letzten Tagen haben wir natürlich alle begriffen, dass wir unser soziales Leben einschränken müssen und dass wir im Ernstfall unseren Bewegungsspielraum verkleinern müssen. Und deshalb ist es eigentlich auch logisch und deshalb ist es auch gut, bestimmte Vorräte anzulegen. Also das ist ja auch vernünftig, das ist ja keine Panikreaktion. Wenn das alles in geordneten Bahnen abläuft, dann ist das auch grundvernünftig. Aber es, glaube ich, macht jetzt keinen Sinn, Tonnen von Nudeln oder Hunderte von Rollen Klopapier zu horten. Das wird man auch in Zukunft täglich bekommen können.
Warum glaubst du, ist es denn zum Beispiel gerade das Klopapier?
Ist schwer zu erklären. Es ist vielleicht so was Symbolisches, so ähnlich wie Nudeln halt auch die für die Grundversorgung. Wobei ich mich ja an meine Kindheit zurückerinnere, da war das Zeitungspapier, die alte ausgelesene Zeitung auch Mittel zum Zweck in der Toilette, um sich zu säubern.
Vielleicht können wir es aber an der Stelle nochmal ganz kurz wiederholen. Was sollte man wirklich zu Hause haben? Wir haben mehrfach darüber berichtet. Es sind ungefähr, glaube ich, 2 Kilogramm Grundnahrungsmittel, 2 Kilogramm Nudeln, ja, Reis, sodass man halt sozusagen Essen für eine Woche zu Hause hat.
Ja, falls man auch in Quarantäne kommt, nicht? Wenn du einen Erkrankungsfall in der Familie hast, dann darf man ja praktisch auch seine Wohnung nicht mehr verlassen, außer unter ärztlicher Kontrolle. Und auch für diese Phase muss vorgesorgt sein, wobei dann auch dann vorgesehen ist oder gesichert ist, dass man versorgt mit Nahrungsmitteln, sofern man nicht ins Spital muss.
Die Meldungen rund um das Virus gelangen hier in der Redaktion ja fast im Sekundentakt ein. Wie schafft man es denn da, einen Überblick zu bewahren? Wie gehst du da vor?
Ja, da gelten die ganz normalen journalistischen Grundregeln, dass man die Quellen der Meldungen prüft und sich selbst auch seriöse Quellen sucht. Das heißt, man ist auch aktiv unterwegs, sucht sich berufene Experten zu diesem Thema, hat spezielle Kontakte, bei denen man auch entsprechende Meldungen abklopfen kann. Also das ist journalistischer Alltag, prüfen der Nachrichten, Check, Recheck. Das ist eigentlich Routinearbeit, da ändert sich jetzt auch nicht viel. Aber natürlich, es sind viele Verschwörungstheorien auch unterwegs in den sozialen Netzwerken und so weiter. Ich glaube, das ist auch Aufgabe für jeden selbst zu Hause. Nicht jede Meldung, die als Push bekommt oder die er in einem sozialen Netzwerk auffängt, für bare Münze zu nehmen. Hier muss auch jeder selbst quasi journalistisch tätig werden und hinterfragen, welche Quelle hat diese Meldung, woher kommt sie, ist sie tatsächlich seriös oder nicht seriös.
Es gibt ja einige Verschwörungstheorien, die sich sehr hartnäckig halten. Viele behaupten ja, das Virus wäre bewusst gesät worden in China. Wie gehst du mit solchen Verschwörungstheorien um, wo es vielleicht auch manchmal schwierig ist, dem nachzugehen?
Ja, ich habe auch schon Verschwörungstheorien gehört, dass die Amerikaner das Virus erfunden haben, ja, um China zu schädigen. Also diese Dinge, glaube ich, kann man nicht ernst nehmen. Da gibt es jetzt genug seriöse Studien mittlerweile auch, wie das Virus entstanden sein könnte, wobei man auch zugeben muss, das müssen die Medien zugeben und das müssen viele Mediziner und Wissenschaftler zugeben, dass man vieles noch nicht weiß auch. Und das war auch die Schwierigkeit zu Beginn der Corona-Epidemie, wie das in China dann ausgebrochen ist und wie sich die Europäer gefragt haben, wie ernst ist jetzt die Situation, wie gefährlich ist das Virus wirklich. Die Chinesen waren sehr schnell dabei, wie sie das Virus genetisch mal sequenziert haben. Da wusste man einmal, hat einmal die Geninformationen gehabt, aber wie es wirkt, wie es übertragen wird, in welche Regelkreise es im Körper eingreift, das erfährt man jetzt und weiß man jetzt erst schrittweise. Und das macht es natürlich auch in der Abschätzung der Gefahren sehr schwierig.
Wir haben das erste Mal Ende Dezember von diesem Virus erfahren. Da war das ein Thema, das in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan aufgetaucht ist. Die Szenarien waren weit, weit weg von uns. Wir haben das weitestgehend aus der Ferne beobachtet. Wann gab es denn dann wirklich diesen Twist hin zum Thema, das uns wirklich alle angeht? Also, und was hat sich dafür auch in der Berichterstattung geändert?
Ich glaube, sobald wir gemerkt haben, dass in Wuhan viele Menschen sterben am Virus und dort auch das Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, mehr alle entsprechend zu betreuen, eine ähnliche Situation, wie wir jetzt in Italien haben, dass die Krankenhäuser nicht mehr alle schwer Erkrankten, also schwer am Coronavirus Erkrankten adäquat behandeln können. Spätestens da hat man schon auch in Europa gemerkt, das könnte ein Problem werden. Wobei in der ersten Phase das Wissen über das Virus doch noch sehr beschränkt war und vieles darauf hingedeutet hat, dass es nicht viel aggressiver ist als ein Grippevirus. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in diesem Winter in Österreich bereits rund 600 Menschen an den Folgen der Grippe gestorben sind, wenn man die Zahlen der Österreichischen Agentur für Ernährung und Gesundheit als Basis nimmt. Das wird immer hochgerechnet, nicht? Also die Menschen sterben an den Folgen von Lungenentzündungen und so weiter, auch durch Grippe. Jetzt hat man gedacht, okay, das ist nicht viel schlimmer als ein Grippevirus, bis man halt auch in China zunächst und vor allem jetzt in Italien gemerkt hat, dass die Todesraten wesentlich höher sind als bei der Grippe.
Also in Wo liegt Italien, die Mortalitätsrate?
In Italien derzeit nach den registrierten Fällen bei 7-8, zwischen 5-10%, also 7-8%, das sind 7-8 Menschen von 100 registrierten Erkrankungsfällen. Einer von 1000, 1-2 von 1000. Mhm. Also das ist schon ein großer Unterschied, wobei man nicht weiß, wie groß die Dunkelziffer ist bei den mit Coronaviren infizierten Menschen, weil ein Großteil der Bevölkerung offensichtlich nur schwache Symptome entwickelt, also von einem leichten Husten bis Unwohlsein, Halsschmerzen, aber nicht viel mehr und deshalb auch nicht zum Arzt gehen. Die erscheinen, die schweben quasi unter dem Radar und werden auch nicht registriert.
Heißt das quasi, dass dieser Vergleich zur Influenza hinkt?
Er hinkt zum einen deshalb, weil natürlich jeder Influenza-Fall, oder wenn man richtige Grippe hat, geht man zum Arzt, die ist meldepflichtig und wird registriert. Beim Coronavirus haben wir sicher eine große Dunkelziffer, die nicht registriert wird, weil sie auch nicht zum Arzt geht, weil die Symptome auch nie so stark zu Trage treten wie bei der Grippe. Und zum anderen gibt es gegen das Coronavirus keine Impfung. Das wird noch 1,5-2 Jahre dauern. Und es gibt auch noch keine wirklichen Medikamente. Bei der Grippe gibt es auch antivirale Medikamente, die Verbreitung der Viren bremsen. Das gibt es auch bei den Coronaviren noch nicht. Also es wird jetzt versucht mit Medikamenten aus, die gegen AIDS wirken, gegen HIV-Viren wirken oder die gegen Ebola wirken. Das sind offensichtlich Wirkstoffe beinhaltet, die auch die Coronaviren, die Vermehrung der Coronaviren in den Körperzellen bremsen könnten. Da gibt es erste erfolgreiche Versuche. Es gibt Wirkstoffe, die unter anderem von einem Österreicher entwickelt worden sind, die jetzt in Wuhan getestet werden. Und zum Dritten versucht man von Menschen, die bereits das Coronavirus hatten und infiziert waren und wieder gesund sind, aus deren Blutplasma Immunglobuline zu gewinnen, die man dann einsetzen kann bei besonders schweren Fällen. Also das wären so die kurzfristigen Hoffnungen, die es jetzt gibt, um hier auch schwer erkrankten Menschen kurzfristig helfen zu können. Aber eine Impfung wird ungefähr noch 1,5-2 Jahre dauern.
Und eben noch kein dezidiertes Gegenmittel?
Nein. Genau. Also man kann die Patienten von den Symptomen her helfen, also fiebersenkende Mittel. Viele schwere Komplikationen treten in der Lunge auf, also Atembeschwerden, also man kriegt kaum noch Luft bis zum Lungenversagen und hier werden die Menschen dann halt beatmet und hofft, dass sie, und sie bekommen Antibiotika, damit nicht sekundäre bakterielle Lungenentzündungen entstehen. Also das sind die Maßnahmen, die man derzeit in den Spitälern auch setzen kann.
Jetzt hast du vorhin gesagt, diesen Twist bei uns in der Berichterstattung hast du auch gemerkt, als wir gesehen haben, dass die Spitäler nicht mehr ganz damit klarkommen in Italien und in China, dass man gemerkt hat, dass die Vorbereitungen vielleicht nicht ganz ausreichend waren. Du bist sehr viel mit Ärzten hier in Kontakt, mit vielen Experten hierzulande. Wie siehst du dann das Gesundheitssystem in Österreich darauf vorbereitet?
Ja, ich bin jetzt knapp 60 Jahre alt und in meinem Leben habe ich so eine Situation noch nicht erlebt. Und ich glaube auch, unser Gesundheitssystem ist auf solche Epidemien nicht wirklich ausgelegt. Nicht? Also es gibt von der WHO und auch bei uns Pandemiepläne und Epidemiepläne, die jetzt auch greifen. Und wir hoffen, dass sie greifen, wenn man sie rechtzeitig setzt. Kann immer diskutieren, hätte man schon viel früher einen Einreisestopp aus China verhängen müssen und so weiter. Aber hinterher ist man im Regelfall immer klüger. Und es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt sagen, die Maßnahmen, die die Regierung ergreift, sind völlig übertrieben und maßlos. Deshalb ist das für die Politik, aber auch für die Medizin ganz schwierig, wenn man einen Informationsstand hat, der halt noch sehr lückenhaft ist. Und jetzt haben sich aber vor allem in Italien, aber auch nach den Erfahrungen in China, in Wuhan, hat sich gezeigt, dass die Infektionsraten exponentiell in die Höhe steigen und sich alle zwei Tage verdoppeln. Und wenn sie zu schnell ansteigen, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Das wird kein Gesundheitssystem schaffen, wenn plötzlich Zehntausende Menschen ein Spitalsbett brauchen. Das wird kein Gesundheitssystem dieser Welt bewältigen können, wenn man es nicht schafft, die Infektionsrate einen moderaten Anstieg der Infektionsrate hinzubekommen.
Also wird eigentlich alles weitestgehend Mögliche getan, um das zu verhindern. Was glaubst du trotzdem, worauf müssen wir uns einstellen? Jetzt sind die Maßnahmen doch sehr hart, die ergriffen wurden. Glaubst du, dass wir es dadurch eindämmen können?
Die harten Maßnahmen werden sicher dazu führen, dass wir das eindämmen können. Also vor allem, dass wir auch den Anstieg der Infektionsrate moderat halten können. Es wird, nachdem es keine Impfung noch gibt, sicher ein bestimmter Teil oder ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung mit dem Virus infiziert werden, bis es eine sogenannte Herdenimmunität gibt und sich das Virus nicht mehr entsprechend weiterverbreiten kann. Die deutsche Bundeskanzlerin hat von bis zu 70% der Bevölkerung gesprochen. Wobei man das ja dann auch wieder relativieren muss, wenn, wie es bisher geheißen hat, 80% der Infizierten kaum oder nur schwache Krankheitssymptome ausbilden, dann dürfte ja jetzt schon ein beträchtlicher Teil in der Bevölkerung das Virus durchlebt haben oder für einen beträchtlichen oder für einen Großteil der Bevölkerung das Virus keine großen Probleme machen. Wirklich im Fokus müssen wir die Älteren, die Kranken, die immunschwachen Menschen haben und die müssen wir besonders schützen jetzt. Und deshalb sind auch alle gefordert, die strengen Maßnahmen einzuhalten, weil sie natürlich auch potenzielle Virusträger sind.
Alle gemeinsam an einem Strang ziehen, lautet die Devise. Danke, Gerhard, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Jetzt werde ich dich wieder der aktuellen Produktion übergeben.
Danke, Sabrina.
Den Handshake lassen wir heute, glaube ich.
Das lassen wir, ja.
Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus finden Sie weiterhin unter www.sn.at/corona. oder in Ihrer aktuellen Tageszeitung. Allgemeine Infos rund um das Coronavirus gibt es auch rund um die Uhr unter der Nummer 0800 3x5 621. Wer außerdem Coronavirus-Symptome befürchtet, kann sich weiterhin unter der Telefonnummer 1450 Rat von Experten einholen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.